Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist, Drummer und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Und wir heißen dich heute willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Guten Morgen, tschüss. Dustin.
Moin. Na, how goes it you?
Soweit so gut. Ich war gerade kurz schockiert, weil bei mir ist das Intro quasi gestolpert in Bauklötzen.
Yeah. Ja, nee, hier war alles.
wird alles gut sein, aber es bringt einen so kurz raus auf jeden Fall. Man so denkt, läuft die Aufnahme jetzt?
Naja, vielleicht, genau. Vielleicht habe ich ja auch ohne Bescheid zu sagen einfach mal 2/16 Noten rausgenommen, um mal zu gucken,
genau. Ob
es auffällt
oder ob so. Ich Oddmeter kann, genau.
Ja, irgendwie sowas. Aber das ist ja gar nicht unser Thema heute, by the way.
Ja, soweit so gut. Sonne, Ferien, was will man mehr?
Noch eine Woche länger Ferien fände ich jetzt gerade ganz gut, ehrlich gesagt. Sonst ja. Bin ich da ja gar nicht so, aber es war, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Doch, ich weiß es, weil du warst natürlich jetzt zumindest ein paar Tage im Urlaub, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja.
Ja, und war gut?
Ja, Hamburg ist natürlich eine sehr coole Stadt. Da merkt man irgendwie, okay, Essen ist eine Großstadt, aber Hamburg ist eine Stadtstadt, so, falls du weißt, was ich meine.
Ja, das ist Hamburg ist halt eine Weltstadt.
Ja, das ist einfach echt nochmal Level cooler in allen Belangen, also vom öffentlichen Nahverkehr über natürlich dem kulturellen Angebot und einfach den Vibes, die da sind und so. Ne? Mhm. Und ist natürlich auch immer der Reiz des Fremden, sage ich mal. Das, ne? Wenn man da einfach in Landungsbrücken lang geht und hat schon sehr schöne Ecken.
Auf jeden Fall. Ja, ich mag Hamburg auch sehr, wollte gerade sagen, Reiz des Neuen und aus der anekdotischen Erfahrung heraus, muss ich sagen, ist der Nahverkehr in Essen, also ich sag mal, Essen und Dortmund sind ja so größenordnungstechnisch sehr vergleichbar miteinander, beides so um 600.000 Einwohner, was ja wirklich schon sehr groß ist, aber wir haben ein deutlich dichteren Nahverkehr, also auch mit U-Bahn-Netz und so. Es sagt, die Tiffy sagt das immer, wenn sie zu mir zu einer Präsenzstunde nach Dortmund kommt. Jetzt, sobald sie in Dortmund ist, ist immer alles super. So Essen ist wohl oft stärker noch abhängig von Busverbindungen und so. Und das ist natürlich, lädt immer ein bisschen ein, dazu störenfälliger zu sein, so mein Eindruck.
Ja. Aber, also im Vergleich mit wieder den nächstkleineren oder auf dem Land gucken okay, die ja, dann klar. Wieder mit Neid hier hin, ne? Aber also Louis kommt auch eigentlich überall so cool hin und ja genau, das war jetzt, nachdem wir aus Hamburg wieder da waren, ist Matti das erste Mal quasi mit dem Jungen aus der Nachbarschaft so, können wir ins Kino fahren? Cool. Also, ja klar, so dann haben die sich in die Straßenbahn gesetzt und sind ins Kino gefahren.
Stark.
Das so, dann standen wir hier so in der Tür, schnüff, sie werden so schnell groß.
Ja, das ist wem sagst du das? Bei deinen Kids ist das Wachstum ja schon ein bisschen verlangsamt. Wir sind ja noch in dem Bereich, wo es schnell ist. Also so im Sinne von, bist du mal 2 Tage nicht zu Hause, kommst wieder und Kind hat irgendwie 3 neue Fähigkeiten freigeschaltet.
Ja, so, wobei das ist Alters, ja, also klar ist das in dem Alter mehr, aber ich habe gestern mich mit einem Nachbarn unterhalten, die Tochter ist gerade im Ferienlager eine Woche und er meinte auch sowas, also ne, irgendwie so 4. Klasse oder so, und er meinte, das ist trotzdem krass, die kommen halt anders wieder, so, ne, nach so einer Erfahrung dann auch.
Naja.
Nee, ansonsten glaube ich, wir sind ja quasi gerade in den Glaubenskriegen hier verwickelt und auf jeden Fall habe ich am Karfreitag gesehen, also wenn wir uns ein, also wir haben ja immer die besten Hörerzahlen an Sonntagen, wo natürlich die neue Folge kommt. Und Karfreitag war dann aber irgendwie so, nimm einen sehr guten Sonntag doppelt mal 2. Also Karfreitag haben alle Podcasts gehört irgendwie.
Ja, weiß auch warum. Weil natürlich Karfreitag alle nach Holland fahren, um shoppen zu gehen.
Das wird's gewesen sein. Ja. Genau, dann kam ich nach den paar Tagen aus Hamburg wieder und ich habe zwar zwischendurch mal in Andys Basecamp reingeguckt, aber nur so mit einem Auge, ob was Wichtiges ist. Und dann hat man ja oben so eine Benachrichtigungsglocke quasi, was man verpasst hat, was Neues passiert ist und so. Ja. Und dann, die war dann irgendwie rot und da stand 20. Und ich so, was habe ich 20 Posts verpasst, was denn jetzt passiert? So.
Ja.
Und genau, waren alle ganz fleißig, haben Hausaufgaben gepostet und so.
Super.
Das war sehr gut, genau. Ich hab übrigens gerade eine WhatsApp von Sebastian bekommen für einen Gig im Mai. Hast du die auch? Sehen wir uns da vielleicht? Spielen wir mal wieder einen Gig zusammen?
Es könnte passieren.
Könnte passieren, naja gut.
30. Mai sehen. Oder so? War das das Ding Ende Mai?
Ja.
Ja, dann könnte das passieren, ja.
Ja. Ja, dann drücken wir doch mal die Daumen, dass aus der Anfrage dann, dass da irgendwann ein grün hinterlegtes Feld ist dann. Genau.
Ja. Ach cool.
Ja, also nachdem wir uns ja an den allgemeinen Glaubenskriegen so abgearbeitet haben, sind wir ja letztes Mal abgebogen in den Bereich Covermusik versus eigene Musik. Und in meinem Kopf ist das so, ach, können wir so Themen machen, die sind ja auch schon so quasi abgelutscht. Aber an den Reaktionen sieht man, dass es doch immer viel diskutiert. Ich habe ganz, ganz viele Kommentare bekommen, irgendwie bei Insta, wo jemand schrieb, ja komisch, in der Klassik gibt's diesen Glaubenkrieg nicht, Covern versus Eigenes. So, da ist natürlich dieses Nachspielen und alles, was im Nachspielen ja auch noch drinsteckt mit Ausdruck und wie du das dann persönlich umsetzt und so. Da gibt's das natürlich gar nicht so, etc. Und genau, habe dann aber auch noch weitere Mails bekommen, zum Beispiel mit weiteren Feldern, wo man vielleicht nicht so dogmatisch rangehen sollte. Und dann hatte ich gesehen, ach guck mal, das Thema hatte der Dustin auch mal wieder auf die Liste gesetzt für einen Podcast. Und deshalb kommt heute quasi die Folge zustande. Noten lesen. Kann, muss, ja, nein, vielleicht. Und bevor wir da vielleicht reingehen, würde ich einmal vorlesen, was der Johannes mir geschrieben hat, den ihr auch von den Mitmachaktionen kennt. Da macht er jedes Jahr mit. Lieber Andreas, ich möchte noch etwas anderes loswerden, weil immer alle Musiker über Tabs herziehen. Ich habe den Eindruck, dass Musiker in Anführungszeichen dieses Mal nur Tabs ohne Noten dauern und Taktlinien kennen, die nur Zahlen enthalten. Ich habe im Gitarrenunterricht mal mit Tabs angefangen, also Tabs mit Taktlinien und Notenlängen. Also man kann ja an Tabs auch so einfach die Hälse dran schreiben, die Notenhälse. Das hast du ja bei Guitar Pro oder sowas oder auch bei unseren interaktiven Noten, die wir beide in unserem Campus nutzen. Da kann man das auch einstellen. Will ich Noten und Tabs sehen? Will ich nur Tabs sehen? Will ich Tabs mit Notenhälsen sehen? Aha, so, ich schwoff ab. Weil mein Lehrer meinte, das wäre die für Gitarre am besten angepasste Notenschrift. Heute kann ich Noten lesen, spiele aber lieber nach Tabs. Das kann ich besser vom Blatt spielen und ich kann auch dann direkt überlegen, ob mir der Fingersatz passt und wo ich ihn ändere. Ich sehe in den Tabs auch alle Intervalle und Arpeggien, in Klammern, ich bin Mathematiker und Zahlen sind mein Ding, sofort. Und in den Zahlen sofort die Terzen, Quinten, Quarten, Oktaven, Moll, Dur, Dreiklänge. Ich sehe wirklich keine Notwendigkeit, Noten zu lernen. Im Internet gibt es tonnenweise Material und alles in Notenschrift kann ich auch lesen und wenn nötig in Guitar Pro zu Tabs umwandeln. So, Zeit ist nicht mein Problem, ich lebe ja nicht davon. Wahrscheinlich ist mal das Profi viel mehr mit Noten konfrontiert und lernt das dann. Für ein Hobbyisten sehe ich absolut keine Notwendigkeit. Ich kann aber auch beides und möchte das Notenlesen können auch nicht missen. Wenn ich mir ein Blatt hinlege, enthält es aber möglichst Tabs. Das ist in meinen Augen besser ans Instrument, angepasste Notenschrift. Sie lässt nicht vermissen, was in Noten notiert ist. Ich bin aber auch Zahlenfetischist. Ich habe den Eindruck, bei den Diskussionen um Noten sind Musiker immer noch zu dogmatisch. So, da war jetzt eine ganze Menge drin.
Ja gut, dann machen wir zwei. Also, vielleicht fangen wir mal damit an, das ein bisschen auseinander zu klamüsern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist, aber für mich gibt es erstmal sehr unterschiedliche Arten von Notenlesen und der Anwendung dessen. Und da direkt auch die erste, ich sag jetzt mal, Einstiegshürde, ich würde auch sagen, der erste Irrglaube, wenn Leute jetzt hier in den Schlagzeugunterricht kommen und ich sag so, ey, Notenlesen gehört ein bisschen dazu. Und das triggert dann bei zumindest Erwachsenen immer, wenn das für die neu ist. Und das hatte ich in der Schule, das habe ich da damals schon nicht verstanden. Und Notenlesen ist gleich eine unbekannte Transkription vom Blatt runterspielen können. Und das ist natürlich totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Die Art von Notenlesen, die ich meine, ist im Grunde genommen vergleichbar wie mit dem Lesenlernen im ersten Schuljahr. Also, dass man in der Lage ist, sich einen Takt oder zwei vielleicht mal zusammen zu buchstabieren. Aber wir reden, wenn wir von dem Notenlesen, was ich wirklich jedem und jeder empfehlen würde, nämlich um den Lernprozess zu beschleunigen oder bereite mal folgenden Song vor und da gibt's einen Part, den kannst du übers Hören gerade nicht begreifen. Ja, so, das heißt also eine visuelle Komponente. Diese Art von Notenlesen, das wäre so für mich Kategorie 1 und das empfehle ich wirklich jeder Person, die sich mit Musik, also mit dem Erlernen eines Musikinstrumentes auseinandersetzt, auch für Schlagzeuger ganz genauso. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwann an den unerreichbaren, ich sag jetzt mal, Sight-Reading-Leseskill eines Vinicola Jutas heranrücken muss. Dazu verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes mal ein lustiges DeFi Interview-Anekdote zum Thema Frank Zappa schmeißt da mal irgendwie krudes Zeug auf den Notenpult und dann wird gespielt. Und das ist so der erste Irrglaube, der mir eigentlich immer begegnet. So, wenn wir anfangen mit dem Thema.
Ja, und das ist auch, ich kenne das ja von mir selbst noch. Ich habe ja zu Schulzeiten noch kein Instrument gespielt irgendwie und dann sind das da alles irgendwelche Hieroglyphen und dann lernst du da irgendwelche komischen Notensachen, hast gar keinen Bezug dazu. Und das ist ja auch, wenn du das in der Praxis nicht anwenden kannst, ist das ja so ganz, ganz komisches Ding irgendwie, ne? Und ja. Ich verstehe auch, dass total viele auch gerade mit so vielleicht einem sehr klassischen Musikunterricht dann eher negative Sachen so vielleicht verbinden, ne? Je nachdem, was man da für eine Art von Lehrer auch hatte. Mhm. Bei dem Fragebogen, den ihr immer vorm Unterricht meistens bei der Kontaktaufnahme alle ausfüllen, da ist auch manchmal hier oder da gibt's irgendwo dieses Ding, hast du noch Fragen oder so oder auch im Erstgespräch kommt ganz oft die Frage, muss ich bei dir Noten lesen lernen? Und das ist ein bisschen genauso wie du sagst, dass ich sage, okay, es ist überhaupt nicht notwendig, dass du Tonhöhen flüssig in Zielgeschwindigkeit vom Blatt liest. Das ist eine Sache, die musst du entweder für dich sehr stark wollen oder du musst es brauchen, weil du in der Big Band spielst oder so. Und dann kommt aber der Punkt, den auch der Johannes macht, manchmal verdrehe ich auch die Augen, wenn jemand sagt, ich habe da was im Internet gefunden, können wir mal da kurz reingucken, ich wollte da das Lied mitlernen. Und dann guckst du da hin und dann sind da halt 4 Linien mit ein paar Zahlen drauf, da sind keine Taktstriche, da ist keine Rhythmik, da ist, ne, also dann denke ich so, ja, okay, das ist irgendwie, weißt du was, lass uns da gar nicht erst reingucken, wir fangen nochmal zusammen neu an und hören uns das Lied mal an und dann machen wir es richtig so, ne? Und weil was da auf jeden Fall fehlt und wir sind halt Teil der Rhythmusgruppe, ist definitiv die Rhythmik, ne? Ja, und was ich halt in den Erstgesprächen immer klar mache, ist, dass du das super flüssig vom Blatt spielst, jetzt mit Tonhöhen und so, ist nicht mein Fokus. Genau wie du sagst, du solltest dir das am Ende in Zeitlupe trotzdem aus Noten irgendwie herbuchstabieren und aufbereiten können, vielleicht in Tabs umsetzen, wenn du es wirklich brauchst oder so. Mhm. Also verstanden haben solltest du das System schon. Ich würde jetzt nicht sagen, das hatte ich auch mal, dass ein Schüler von einem anderen Lehrer kam und sagte, ich bin da weg, ich durfte alles erst dann spielen, wenn ich es lesen konnte vom Blatt. So, das ist natürlich eine hohe Hürde, gerade am Anfang. So,
ne? Das ist ja auch.
Und da ist Tabulatur natürlich schon echt cool. Und so, jetzt kommen wir auf den Punkt, Rhythmik ist ganz wichtig. Was ich von jedem erwarte, ist, dass ich sage, pass auf, du bist Rhythmusgruppe, du musst dir hier die Rhythmik aus den Noten lesen können. Ne?
Ja, klar.
Da können wir auch, ich gerade mit Matti jetzt in den Ferien ganz viel Bass gespielt und das ist so cool. Ich habe hier so eine App, da kannst du dir immer wieder neu Rhythmen zusammenwürfeln. Mhm. Und dann haben wir, also Achtel zählt er halt jetzt total sicher. Und dann habe ich ihm jetzt noch hier Schokotorte, Pfannkuchen, Eieruhr beigebracht. Erstmal diese symmetrischen 16-Päckchen. Und die liest er jetzt irgendwie nach nicht mal einer Woche, liest er die alle flüssig in allen Kombinationen weg mit Pausen davor, dahinter. Das ist total cool so, ne? Und das kriegt auch jeder hin. So, ne? Und deswegen sage ich immer, das ist ein Punkt, der ist total wichtig, aber es geht nicht darum, also das in Zielgeschwindigkeit nachher, vor allen Dingen fremde Noten oder so. Okay, hier ist dein Notenblatt. Also das erwartet ja keiner irgendwie. Da kannst du ja viele Profis mit schocken.
Ja, auf jeden Fall. Also um direkt vielleicht mal 2-3 Namen hier zu nennen, die definitiv keine Notisten sind. Und ich gehe mal mit einem übervirtuosen Drummer namens Dennis Chambers. Das ist einer, der lernt nur über die Ohren. Was ich crazy finde, weil der ja auch super viel Fusion-Zeug gemacht hat, wo es wirklich, wirklich, wirklich komplex ist. Ne? Und das ist ja, wenn, also es ist nochmal das eine, wenn du, ich sag jetzt mal, irgendwie im Popularbereich bist und 8 bis 9 von 10 Songs haben irgendwie weitestgehend viertaktige Formen, ne, so diese Standardschemata, oder du machst irgendwie, weiß ich nicht, also da habe ich super unterschiedliches Zeug gemacht, so, ne? Also das dann sozusagen übers Ohr nur zu speichern, das finde ich wirklich auch sehr beeindruckend. Und ein anderer, ich sage jetzt mal Multi-Instrumentalist, der auch gar keine Noten lesen kann, ist Phil Collins. Also, ja. Trotzdem spielt er ganz passabel. Dudelsack, Trompete, Schlagzeug auch ganz okay, Klavier, alles.
Ja. So, auf jeden Fall. Und das ist ja, ich habe hier schon mal das Beispiel gebracht mit, du kannst dich ja ganz toll mit jemandem unterhalten und nicht merken, ob der Analphabet ist oder nicht.
Ja, klar.
Ne? Trotzdem würde ich für mich jetzt nicht beschließen, dass ich deshalb Analphabet sein möchte.
Nein.
Ne? Ich möchte zumindest grundlegend das mit der Schrift verstanden haben und so. Ne?
Ja, natürlich. Ich sage immer, oder ich mache immer das Bild auf im Unterricht, dass wenn etwas in dem Moment, sagen wir, du platzt aus irgendein kleines Gartenumbauprojekt oder Zimmerrenovierenprojekt so. Und dann überlegst du, welcher Schrank wohin und versuchst das vorzustellen, stellst jetzt bei, jetzt wird es aber ein bisschen kompliziert. Das erste, was du machst, ist entweder Zettel und Stift oder Tablet und Pencil nehmen und mal eben schnell ausmessen. Und was machst du? Schreibst Notizen und du fängst an aufzuzeichnen. Also quasi visuell festzuhalten, was denn jetzt eigentlich das Ding ist. Ja, oder jemand fängt an, rufst noch eben, Schatz, ich gehe mal eben einkaufen, brauchst du noch was? Und dann ruft dir deine Frau durch den Flur noch 20 Sachen und ab der zweiten sagst du, stopp, warte, das schreibe ich mir mal eben auf, wenn es mehr als zwei Teile sind. So, das heißt also, erstmal eine Möglichkeit zu haben, Dinge vielleicht in irgendeiner Form auch zu archivieren, dass man sie nicht vergisst. Und das andere Bild, was ich immer aufmache, ist so, irgendwann werden Sachen auch komplex, dass der reine Gehörkommunikationskanal vielleicht auch nicht mehr ausreicht. Ja, also irgendwann ist es vielleicht geschickt, auch mal den Kommunikationskanal oder das Sinnesorgan zu wechseln. Also irgendwann sind meine Ohren vielleicht ein bisschen ermüdet, dann kann ich doch meine Augen mal hinzunehmen und ich finde immer, also ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mit mir selber, wenn Sachen zum Beispiel rhythmisch eher komplex gelagert sind, dann fällt es mir immer leichter, Klang und visuelles miteinander zu verbinden, das so in meinen Kopf reinzukriegen. Es geht für mich immer schneller, wie wenn ich nur den Sound habe. So. Und das geht auch bei meinen Schülern und Schülerinnen immer schneller, wenn sie beides haben, wenn sie an dem Punkt sind, dass sie gerade nur mit Hören nicht mehr zum Endergebnis kommen. Dann geht's immer rucki zucki. Schau mal hier, ne, da spielt die Hi-Hat, da ist die Bassdrum und jetzt zeig du mir nochmal eben, liebe Schülerin, wo siehst du denn da im Notenbild die Snare? Und dann wird kurz geguckt, ja, da und da. Gut, welche Zählzeit ist das? Und das sind natürlich so diese Transferleistungen, die dann erbracht werden müssen. Ne? Ich sag jetzt mal, ähnlich wie bei so einer Matheprobe. Ne? 3 plus 2 ist 5, weil 5 minus 2 gleich 3 ist. Also das ist quasi mal aus einer anderen Richtung umdrehst, ne? Und umdenken musst. Und das ist der Moment, wo es passiert und wo Rhythmik auch nochmal noch greifbarer und klarer werden kann. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall ganz, ganz großer Befürworter.
Ja, und wir haben ja schon ganz, ganz oft gesagt, dass Musik ja auch eine Sprache ist. Und auch bei Sprachen gibt es ja nicht das Entweder-Oder, sondern es gibt halt beides. Es gibt das gesprochene Wort, das geschriebene Wort. Und man hat ja auch immer, ich sag mal, bei so Hochkulturen oder so, da war das halt so ein Ding, okay, die hatten eine vollendete Schrift oder sowas. Ne? Oder als dann der Buchdruck irgendwann kam und man Wissen so weitergeben konnte, das sind ja Entwicklungsschritte gewesen. Das genauso in der Musik auch. Ne? Also die ersten rudimentären Versuche, Musik irgendwie festzuhalten, gab es auch schon in der Antike. Da war das dann aber nur für Gesang und das war halt sehr rudimentär natürlich. Und dann ist das so richtig im Mittelalter dann erst aufgekommen, dass es halt da Versuche gab, irgendwie man schreibt was auf, wo habe ich das, hab das hier irgendwann also warum Notenschrift und warum hat die sich am Ende durchgesetzt, weil Tabulatur ist am Ende nämlich eigentlich älter teilweise, also für Laute oder sowas, mit dass man einfach die Seiten aufschreibt und man dann sagt, wo drückst du runter oder so, dass da sind die auch damals schon drauf gekommen, ne? Und das ist ja einfach auch sehr niederschwellig und dann ist es aber so, warum hat sich dann Notenschrift durchgesetzt, weil dann mit der Entwicklung der klassischen Musik, als das komplexer wurde, so Barock, da wurde Musik halt instrumentenübergreifend notiert. Mhm. Also die gleichen die gleichen Noten für verschiedene Instrumente, halt um komplexe Strukturen sichtbar zu machen, Harmonie, Stimmführung. Das musste also universeller sein als jetzt für jedes Instrument eine Tabulatur oder so, ne? Das ist halt theoretisch präziser und vor allen Dingen, dass da dann auch, ich sag mal so, Ensembles aufkamen und sowas, ne? Und da hat sich dann einfach irgendwann es gab auch vorher so eine es gab verschiedenste Entwicklungsstufen, so eine 4-Linien-Notenschrift, dann irgendwann haben sich diese 5 Linien durchgesetzt, die wir heute können. Aber
wann zum ungefähr? Beispiel,
bitte?
Wann ungefähr?
Wann sich das durchgesetzt hat. Achso, die 5-Linie, warte mal, das habe ich hier oben irgendwo noch. Also mit Liniensystemen hat man so ab dem 9. Jahrhundert rumgemacht und im 11. Jahrhundert hat sich schon dieses 5-Linien-System wohl.
Weißt du, was
so
lustig ist? Ich hab irgendwann, das ist schon ein paar Monate her, ich war irgendwie unterwegs bei einem Gig und habe in einem Hotel gepennt, konnte nicht pennen, habe irgendwie irgendeinen Arte-Sender angemacht und da lief so eine historische Sendung ich nenne das jetzt einfach mal Fun Facts, die man nie vermutet hätte. Zum Beispiel so Sachen wie, was meinst du, wenn man sich in Deutschland zum ersten Mal so auf sowas wie eine allumfassende Rechtschreibung geeinigt hat?
Ich glaube, das war relativ spät so eigentlich, ne? Weil jeder hat da vorne auch so geschrieben, wie er will, oder jeder Herzog hatte seine eigenen Regeln, keine Ahnung. Wann war's?
1901.
Ja.
Das fand ich schon skurril. Aber viel verrückter fand ich dann irgendwie dieses andere Ding. Und ich kam gerade drauf, als du Buchdruck sagtest, und mein Hirn hat sofort an diese, weil die auch ganz viele Buchdruck-Sachen da hatten in dieser Dokumentation. Und noch verrückter fand ich das Ding mit den Nachnamen, was in Deutschland sehr früh angefangen hat, aber bis ich es etabliert hat, auch eher so Anfang 20. Jahrhundert war. Und wenn ich das noch richtig zusammenkriege, zum Beispiel, einer der Gründe ist, warum die Türkei immer noch nicht so richtig in der EU ist, weil die halt erst irgendwie gefühlt vor 20 Jahren angefangen haben, so richtig Nachnamen einzuführen. Also so komplett verrückt und dass es wohl immer noch Länder auf der Welt gibt, wo es einfach keine Nachnamen gibt. So richtig. Wo man denkt, hey, ist doch Standard. Hast du so gelernt?
Bei manchen Sachen packt man sich an den Kopf und denkt, das kann eigentlich nicht sein. Zum Beispiel, wann auch bei uns das Frauenwahlrecht eingeführt wurde und sowas, da denkt man irgendwie, wie jetzt? So spät? Egal. Genau. Wichtig ist bei all diesen Sachen, Tabs, Noten etc., das sind ja alles Mittel zum Zweck. So, und ich würde das jetzt sehen, was dir hilft oder auch im Unterricht, was dem Schüler erstmal hilft, hat recht. So, ne? Und da ist Tabulatur, genau wie der Johannes gesagt hatte, einfach eine total niedrige Einstiegshürde so. Und ich würde jetzt ja auch, es gibt natürlich Leute, die immer sehr traditionell drauf sind und so, aber wenn ich jetzt einfach sehe, so jetzt auch in den Ferien, Matti hat sich mal wieder ans Klavier gesetzt, das iPad da hingelegt, ein YouTube-Video auf, da ist dann unten die Tastatur zu sehen und dann kommen so bunte Punkte auf die Tastatur zugerollt und da weißt du, wann du welche Taste drücken musst und da kannst du in krass kurzer Zeit echt Lieder lernen, ist sensationell. So, das ist eine ganz tolle Vereinfachung, ne? Ja. Oder das ist so ein bisschen wie die interaktiven Noten, die wir bei uns in den Online-Foren haben. Ich weiß gar nicht, wie das beim Schlagzeug ist, aber beim Bass ist es so, ich kann da ein Griffbrett anzeigen lassen, das Bassgriffbrett, und dann leuchten da die Töne auf, die oben in den Tabs und in den Noten laufen. Das heißt, du kannst Griffbilder erkennen oder zumindest auch sehen, wo werden die Töne gespielt oder wo ist eine Möglichkeit, die Töne zu spielen. Ich weiß gar nicht, gibt es das bei den Drums da auch irgendwie?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, gibt eine Klaviertastatur und einen Bass- oder Gitarrenhals, je nachdem, was du da einstellst.
Ja, genau. Aber ich habe ja dafür den Videosync mit der Notation.
Das gibt's natürlich noch zusätzlich. Aber das sind ja jetzt neuere Möglichkeiten, aber ich würde die jetzt überhaupt nicht verteufeln, nur weil die neu sind und weil ich vielleicht noch anders gelernt habe. Das ist ja totaler Blödsinn. Also ich würde bei diesen Sachen immer sehen, was dir hilft, hat recht. Ja. Aber eben mit allem, was du gesagt hast, dass man so rudimentär die Sachen zumindest verstanden haben sollte und kennen und können sollte, ne? Und zum Beispiel, ich habe jetzt auch selber nochmal so ein Klavierbuch, was ich irgendwann mal gekauft habe, als Louis klein war und der so ein bisschen Klavier machen wollte. Da hatte mir irgendjemand empfohlen, das Ding heißt lustigerweise Klavierbuch für Erwachsene, glaube ich, und da habe ich damals aber für Louis gekauft. Und da habe ich da jetzt reingeguckt und der hat so eine vereinfachte Notenschrift, wo die Sachen so muss ich jetzt nicht beschreiben, aber eine vereinfachte Geschichte, die für mich als jemand, der Noten lesen kann, eine totale Katastrophe ist. Aber ich glaube, für einen Anfänger ist es cool. Und da sind wir bei diesen ganzen Glaubenskriegen ja immer an dem Punkt ausgekommen, es kommt halt auf den konkreten Fall, auf den Anwendungsfall an, was bist du für ein Typ? Der Johannes sagt hier, ich bin Zahlenfetischist. Ne? Ich sehe in diesen Zahlen, ich gucke dahin, matrixmäßig und sehe sofort Tonleitern, Intervalle, Arpeggien, irgendwas. Und wenn er das besser damit kann als mit Noten, die Information der Tonhöhe ist ja erstmal die gleiche und du hast ja sogar die Entscheidung schon getroffen, wenn das jetzt, sagen wir mal, ein hohes G ist auf dem Bass, dann hättest du ja immer noch die Frage, theoretisch spiele ich das als Leerseite oder spiele ich das auf der D-Seite im 5. Bund oder auf der A-Seite im 10. Bund oder auf der E-Seite im 15. Bund. Das geht ja theoretisch alles. Und diese Entscheidung ist dir ja, wenn du Tabulatur hast, zum Beispiel schon mal abgenommen. So, ne? Dann steht da halt irgendwo eine 5 oder eine 10 oder eine 0. Und solange du die Notenhälse da dran hast, ist das halt völlig cool. So, dann hast du ja die gleichen Informationen. Und da würde ich auch immer gucken, was funktioniert für dich. Und ich mache eigentlich, wenn ich Sachen rausgebe, sowohl in den interaktiven Noten als auch auf meinen PDFs für die Schüler, da stehen immer Tabs und Noten. Und zwar mache ich das so, dass die Rhythmik steht eigentlich immer nur in den Noten. Also ich mache die Notenhälse nicht auch noch an die Tabs dran, damit die Schüler auf jeden Fall auch immer noch hochgucken müssen auf die Noten und nicht nur an den Tabs hängen bleiben. Aber bei den interaktiven Noten kann sich das zum Beispiel ja auch jede so einstellen, wie er oder sie das haben möchte bei uns im Campus.
Ja. Ich würde ganz gerne mal auf, inwiefern das dann jetzt für die Bassisten und Gitarristen und jetzt anderweitige Melodieinstrumentalisten zur Debatte steht, schauen wir jetzt gleich mal. Aber ich würde mal so auf 2, 3 unterschiedliche Formen, ja, jetzt vielleicht nicht tabulaturmäßig, aber nochmal unterschiedliche Schreibformen drauf eingehen. Und da schließt sich nochmal der Kreis zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Also ich sage jetzt mal so, der maximale Overload wäre eine Transkription mit allem, also wo sozusagen jede Information drin steht, also wo ich schlage, Bassdrums, Snare, Hi-Toms, Crashbacken, was auch immer, Notenlänge für Rhythmik, natürlich klar, aber vielleicht auch noch sowas wie Artikulation und Dynamik und Zeug.
Lautstärken.
Das wäre so sozusagen das Maximum. Und ich habe so zwei interessante Dinge vielleicht da zu teilen. Also Stichwort einmal so das andere Extrem, um ein Stück zu spielen und so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu haben, wäre vielleicht sowas wie ein Formsheet, wo kaum bis gar keine Noten drin stehen, sondern nur Einteilung für die einzelnen Abschnitte des Stückes. Also sowas wie Intro, Strophe, Pre-Chorus, Chorus, Interlude, Strophe. Ne? So in der Art, und dann steht da immer sowas wie Intro, 4 Takte spielen. Strophe, 2x8 Takte. Pre-Chorus, 8 Takte. Chorus, 8 Takte. Und so weiter und so fort. Und vielleicht zu Beginn der Phrase noch eine Notiz im Sinne von, hier wechsle ich von High zum Rightbacken, oder ich schreibe das in Notenschrift sozusagen einen Takt auf und füge dann sozusagen die verbliebenen, noch zu spielenden Takte hinzu mit einer Zahl. Also ich schreibe einen auf und dann nochmal +7. So dass ich dann insgesamt auf meine 8 Takte komme. Das wäre so eine Möglichkeit, das zu tun. Und dann vielleicht eine andere Sache, die für mich dann wichtig war, um dann sozusagen auch alle Melodieinstrumentalisten wieder reinzuholen. Ich habe ja, war das letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, so ein paar Keyboard-Subkicks gespielt bei Reboot. Da habe ich mir irgendwie so Akkorde gegoogelt und Zeug und zwischendurch mein Zepperfire spielst du auf Akkorde, und dann habe ich mir aber so eigene Sheets geschrieben, wo ich mit so Rhythmusschrift, also nicht die Tonhöhen aufgeschrieben habe, sondern immer die so ein Kopf von der Note, so ein Schrägstrich ist das, und dann mit Notenhals dran, und das immer auf der Mittellinie drauf, da habe ich immer die Rhythmik aufgeschrieben, wann die Akkordwechsel sind, wenn ich so Flächen gelegt habe, ne? Also ist der auf dem Puls, ist der auf der 3, kommt er vielleicht auf der 4, oder ist es ein vorgezogener, und dann habe ich mir im Grunde genommen immer so die Rhythmusschrift da reingeschrieben, wenn es denn jetzt nicht wirklich so ganz oder halbtaktig war und so ganz obvious, ne? Aber da, wo es vielleicht ein bisschen rhythmisch ein bisschen wichtig war und vielleicht mehrere Akkordwechsel innerhalb von einem Takt, um irgendwelche Akzente mitzunehmen. Genau. Das habe ich mir dann so aufgeschrieben. Und das wäre wahrscheinlich, wenn ich Gitarre spielen könnte oder Bass, würde ich es genau so aufschreiben wahrscheinlich. Also irgendwie oben das Akkordsymbol drüber und dann da, wo rhythmische Events sind, genau, mit Rhythmusschrift reinschreiben ins System. Wäre eine Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht Note für Note irgendwelche Transkriptionen nachspielen muss gerade, sondern so 80-20 mäßig. Ist das etwas, was du auch nutzt, machst oder ist das für euch?
Auf jeden Fall. Ich habe hier gerade auf dem Schreibtisch gefunden. Ich zeige das mal für alle Patreons. Na, geht das?
Ja, weiter weg machen besser.
Ja. Ja. Jetzt. Das ist die maximal kleinste Möglichkeit, einen Song aufzuschreiben. Ne? Also für alle, die es jetzt nicht sehen, da steht irgendwie, was steht denn da? Da steht in für Intro, da steht da 4. Dann steht da drunter noch eine 4, das heißt, da kommt der nächste Teil, da steht noch was mit einer 3 plus, also irgendwo muss man eine 3 und betonen, dann steht da drunter 8. Ne? Also ganz, also rudimentärer geht's nicht, ne? Immer eine Zeile für einen Teil, das ist, wenn du den Song eigentlich nach Ohren schon kennst und kannst und dann ist das nur so, wie lang kommt da nochmal jeder Teil oder so. Ne? Oder für alle Patreons mal gerade gucken, sowas hier. Das ist jetzt, das sind auch interaktive Noten aus meinem Campus, aber da stehen jetzt nur die Akkorde, Wiederholungszeichen, Abläufe, 4 Takte in einer Zeile. Und trotzdem kannst du da den Song, also läuft der Song da drunter mit, das Play-Along, und du siehst quasi, wo du bist, indem der Cursor mitläuft und sowas. Ja. Ne? Also das sind schon Sachen, die ganz toll, tolle Hilfsmittel sind. Und klar, so, oder gestern hatte noch ein Schüler, der für seine neue Coverband irgendwie 1-2 Sachen brauchte, mir geschrieben. Und ich habe dem sowohl mal quasi Transkriptionen von mir zu den Songs geschickt, aber auch quasi Leadsheets, die ich hatte in iReel. Und habe gesagt, hier, guck mal, da sind die Leadsheets. Du hast ja auch iReel. Ich schicke dir mal die Dateien rüber. Dann kannst du die anpassen, je nachdem, wie ihr die spielt. Aber vielleicht kommst du ja weg von den Noten. Ne? Habe ich letztes Mal auch erzählt, dass das für mich mal so eine Reise ist, dass ich den Song erst so ungefähr lerne. Dann lerne ich ihn so genau, wie ich kann quasi nach den Originalsachen. Und dann lasse ich aber wieder los und denke eher wie ein Tourmusiker, der das Ding jeden Abend quasi selber wieder neu zusammenbaut. So, ne?
Jo, und das ist auch super wichtig und das ist natürlich auch die Gefahr, die ich dann bei Schülern und Schülerinnen auch oft feststelle. Also im Grunde genommen begegnen mir im Unterricht zwei Extreme am häufigsten. Totale Ablehnung oder totale Abhängigkeit. Das ist, das sind die beiden Sachen, die mir wirklich sehr häufig begegnen. Also ich habe Schüler und Schülerinnen, die so Noten, ne, so wie ich es gerade beschrieben habe zu Beginn der Podcast-Folge. Und dann habe ich Schüler, die können gar nicht ohne. Und beides ist doof, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Also sich komplett da zu sperren, habe ich jetzt gerade schon ein paar Argumente und Andi auch, haben wir ja schon ein paar Argumente jetzt gebracht. Aber eine Abhängigkeit zu entwickeln, ist natürlich auch total nicht hilfreich, weil am Ende des Tages, sage ich dann immer ganz salopp so, ist Musik ja nicht für die Augen, sondern für die Ohren. Ja, und egal wie gut man ist in Sachen Noten lesen, man verliert natürlich ein paar Prozentpunkte an Aufmerksamkeit für alle anderen Parameter. Ja. Ne? Und deswegen ist so das, was ich dann bei allen Schülern und Schülerinnen, die da ein Thema haben mit Abhängigkeit vom Notenzettel, ist natürlich angesagt, so wenn die das zweimal fehlerfrei gespielt haben, wird das Ding umgedreht. So. Gegen jeden Widerstand. Oder der Bildschirm runtergeklappt oder ausgemacht.
Ja, so. Oder auch diese interaktiven Noten. Also so sehr ich die Dinger feier bei uns oder bei mir auf der Plattform, wenn ich so Sachen mitkriege, dass dann manchmal Schüler, Schülerin quasi im hast du eine Online-Stunde und dann sagt er so, ja warte, ich muss das kurz noch auf dem anderen Bildschirm aufmachen. Und dann sage ich, aber wieso? Ich blende dir das doch gerade schon ein, das PDF. Und dann kommt so, ja, aber da läuft der Cursor nicht mit. So, dann sage ich mal, jetzt hier auf der Bühne läuft auch kein Cursor mit. Mach dich da nicht zu abhängig von. Du willst hier nicht Karaoke spielen, so, ne? Also das Versuch, diese Hilfsmittel beim Neuerlernen sind die alle super und dann versuch irgendwann immer mehr Verantwortung selbst zu übernehmen. So.
Da möchte ich kurz einhaken, genau zu dieser Thematik hatte ich auch. Ich habe nämlich bei der Weihnachtsaktion, spiele ich ja immer zwei Beispielversionen, so nach, ich nenne das immer Serviervorschlag, so könnte man eher mit einfachen Mitteln das gestalten und so könnte man das eher, und das ist dann immer meine Spaghetti-Version, ich schmeiß mal alles Unterschiedliche an die Wand und ihr macht dann daraus, was ihr haben wollt. Und dann habe ich aber bei der einfachen Version Note für Note die Transkription hinzugefügt und auch den Videosync dazu angeboten. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass sich viele da sehr dran abgearbeitet haben und habe gesagt, so stopp, wichtigste Lektion des Jahres. Und da ist mir dann diese Idee gekommen, jetzt mache ich einfach mal ein Formsheet, wo gar keine Noten drin stehen, ja, sondern nur die Formteile und mal so eine Anmerkung wie, also jetzt wäre ein Phil schon sehr passend. Ja, und habe dann sozusagen den Playalong unter den Formsheet synchronisiert, also dass du quasi der Form folgen kannst, ja, aber keine Noten, nichts mehr. Und habe gesagt so.
Ja, so wie ich es dir gerade gezeigt habe, ja, im Prinzip wahrscheinlich,
ja,
ein bisschen, ne?
Ja, 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 genau. Und das hat dann bei dem einen oder anderen Schüler wirklich positive, krasse Durchbruchmomente gehabt. Nicht nur für diesen Weihnachtssong, sondern fürs Musizieren allgemein, weil es gerade für Schlagzeuger die absolute Kernkompetenz ist, Formlehre am Start zu haben, ne? Wann ist Strophe, wann ist Refrain? Das ist, liebe Schlagzeuger, das ist euer Job in der Band. Aber wirklich, so 5 Ausrufezeichen dran. Und das muss man drauf haben und lernen, wenn man es dann nicht so drauf hat, ne? So, wann spiele ich einen Phil? Und welche Art von Signal sende ich hier mit meinem Phil? Und möchte ich dieses Signal senden? Also da ein Bewusstsein zu entwickeln, ist sehr, sehr essentiell, finde ich. Ja.
Ja. Also ich würde auch immer sagen, dass in unterschiedlichen Phasen deiner Entwicklung am Instrument, also jetzt gerade mal auf dem Bass, sind vielleicht Sachen wie Leadsheet oder Formsheet, Tabulatur, Rhythmiknotation, aber auch komplette Noten eventuell unterschiedlich wichtig, so, ne? Also gerade als Anfänger ist immer das, also ich will die Leute möglichst schnell ans Musikmachen bekommen, so. Und ich habe auch gerade so in irgendwelchen Google-Bewertungen oder sonst wo, da steht immer drin, ja, ich dachte, das dauert jetzt und jetzt kann ich hier nach 3 Wochen schon XY spielen oder so, ne? Mhm. Und ich finde, da ist diese Niederschwelligkeit, die Tabs da haben, sind da einfach total cool, so, ne? Und wenn wir jetzt mal auf Deutschland zurückblicken, dann hat da auf jeden Fall einen gewissen, ich habe mich nämlich heute bei der Vorbereitung hier ein Interview zurückerinnert, was ich gelesen habe. Also du hast meine Shownotes natürlich gelesen, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob du denn weißt, wer der Gitarrenlehrer der Nation ist.
Ja, weiß ich. Ich habe das Buch ja sogar selber
ja,
gehabt.
Ja, sehr gut.
Hab ich wahrscheinlich immer
also
noch
Peter
irgendwo.
Bursch, der dürfte hier, wohnt bei mir um die Ecke, hat eine Musikschule, wo auch Leute sind, die ich kenne und so. Und der Peter hat damals als Musiker so VHS-Kurse gemacht. Und ich glaube, der hat die relativ erfolgreich gemacht, weil er kam da irgendwann mal hin und dann standen die so ungefähr einmal um den Block irgendwie und dann musste Raum vergrößert werden. Und
Andi, hier hören ja Menschen zu, die vielleicht noch jünger sind als Mitte 30. VHS gleich Videokassette gleich Medium, mit dem man damals Filme abspielen konnte, als es noch kein Internet und kein Streaming gab.
Nee, ich meine gar nicht VHS, ich meinte Volkshochschule.
Ach so, Volkshochschule. Ja, ist auch VHS, das stimmt.
Genau, aber ja, da gibt's doch diese, also es gibt ja die Volkshochschule oder ja. das ist ja so ein gibt's ja heute auch noch, tatsächlich auch mal damals bei uns auf dem Dorf irgendwie mal so einen fürchterlichen Gitarrenkurs gemacht, wo wir dann im Frühtau zu Berge irgendwie mit 3 Akkorden gelernt haben bei also mit einer Menge Hausfrauen und so, aber es war das Einzige, was es gab. So, dass, als ich da schon ein bisschen älter war, das war auch eine sehr lustige Erfahrung und wahrscheinlich auch, warum ich da nie auf den grünen Zweig gekommen bin. Da fehlte halt der richtige Lehrer irgendwie, das richtige Ding. Naja, egal. Also Volkshochschule und da hat der Peter so Kurse gegeben und die waren einfach total praxisnah und der wollte die Leute sofort ans Spielen haben und hat dann auch sowas wie Tabs an die, also es gab da zu der Zeit eigentlich nur Notensachen und er hat diese Sachen an die Tafel geschrieben und die Leute konnten sofort spielen und dann fanden das alle total geil. Wie gesagt, da sind immer mehr Leute hingekommen und dann haben irgendwelche Leute ihn genervt, er soll doch da mal so ein Heftchen mitmachen, so, dass man das auch mit nach Hause nehmen kann, weil da war ja noch nicht hier, ich mach mal kurz mit dem Handy ein Foto oder so, ne, sondern mach mal ein Heftchen hier mit dieser Tabulatur und dann hat er auch so ein Heftchen gemacht und alle Verlage haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht, das müssten schon Noten sein. So, ne? Und dann hat er doch einen Verlag gefunden, der es gemacht hat, ja, und das ist bis heute wahrscheinlich das meistverkaufte Gitarrenbuch Deutschlands oder was, ne? Und selbst du hast es. Und das war 1975, hat er sein neuartiges Gitarrenlehrbuch auf den Markt gebracht, ohne Noten. Und damit hat er damals dann einen Nerv getroffen, Und sein Credo war eben dieses Ding, so Lernen soll Spaß machen und die Leute müssen so schnell wie möglich wirklich was spielen können. So, ne? Ja. Und deshalb hat er mit Griffbildern und Tabulaturen gearbeitet und das war zu der Zeit dann mal wieder revolutionär, wobei, wie gesagt, Tabs eigentlich älter sind als die Notenschrift, wie wir sie kennen, an sich so. Ne? Mhm. Und durch das simple Aufzeichnen und Aufzeigen, wohin der Finger dann auf die Seite muss, kommt man halt sofort als Anfänger auch super schnell zu Erfolgserlebnissen. Und deswegen finde ich Tabs am Anfang im Unterricht, sind die bei mir auch einfach immer dabei. Wie gesagt, ich fahre da eh immer zweigleisig, ne? Und erkläre aber dann irgendwann mal, guck mal, die vier Leerseiten, merkt ihr die erstmal, das ist so unterste Hilfslinie und dann ist das so unten, Mitte, oben, also unterer Zwischenraum, mittlere Linie, oberer Zwischenraum, dann weißt du schon mal die vier Leerseiten im Bassschlüssel und alles weitere machen wir dann mal. Aber so kannst du mal, dann hast du schon mal vier so Anhaltspunkte und alle anderen Sachen sind dann immer nur ein oder zwei Notenschritte davon entfernt, die kannst du dir ab jetzt in Zeitlupe dann zumindest herleiten, wenn du es mal brauchst, so, ne? Und ich gerade nicht greifbar bin. Naja, auf jeden Fall hätte sich das, glaube ich, dann auch nicht so durchgesetzt. Auch im Internet setzt sich ja nicht nur Schwachsinn durch, in manchen Bereichen schon, aber so, warum sind Tabs dann heute wieder so dominant, nachdem ja sehr lange die Notenschrift absolut dominiert hat? Das ist eben, weil einfach für gerade für Bassgitarre das natürlich super effizient ist. Du hast alle Informationen, wenn du da Notenhälse mit Rhythmik dran machst, die du brauchst. Ne? Das ist halt total praxisnah, perfekt für Einsteiger, schnell zugänglich, versteht jeder sofort mit einer ganz kurzen Anleitung. Du musst und kannst halt direkt loslernen, auch bei autodidaktischem Lernen so. Ne? Und deswegen ist das, hat das, glaube ich, wieder so eine Renaissance dann gehabt.
Ja, ich habe ja selber bei meinen, ich sag jetzt mal, Episoden als Seiteninstrumentalist, habe ich ja auch mit Tabs gearbeitet und fand das jetzt für das Einlösen meiner Wettschuld irgendwie, fand ich, das war für mich auch erstmal der schnellste Weg. Wenn ich jetzt allerdings, weiß nicht, in den Sommerferien steht das bei mir auf jeden Fall auf meiner Liste, mal wieder öfter die Gitarre in die Hand nehme, genau, dann würde ich auf jeden Fall beides gleichzeitig machen. Natürlich ist das jetzt aus meiner Perspektive raus auch ein bisschen unfair, weil ich natürlich da schon auch nicht bei Null anfange, sondern natürlich, da ist ja schon ein bisschen was da. Also für mich ist das jetzt nicht unnatürlich mit irgendwelchen Balken und Fähnchen und Pausensymbolen und so, ne? Also das ist jetzt eher einfacher so. Ne? Also die Übersetzung aufs Griffbrett, meine Güte, klar, das ist die Transferleistung, die man dann da noch erbringen muss, wenn man schon lesen kann. Ja, aber ich habe hier so ein, wie hieß das denn, irgendwie so eine App, weiß ich gar nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall, da ist es so, die arbeitet mit Tabulatur und auch Notation und das hat mir total gut geholfen, um mal so ein paar Sachen irgendwie nachspielen zu können. Und ja, ich würde sagen, am Ende des Tages, und das hatte der Johannes ja auch schon gesagt, ne, wird oft zu dogmatisch da argumentiert. Das ist auch mein Eindruck, auch im Unterricht. Also selbst wenn gar nicht argumentiert wird, aber so diese Dogmen stehen halt immer irgendwo im Raum. Ne? Also die beiden Extrembilder, die ich gerade schon aufgemacht habe, mit totale Abstinenz und Nähe oder Abhängigkeit so. Ne? Also die sind immer da. Und es gibt auch mal Leute, die da super, super offen sind. Aber die Tendenz ist eher entweder das eine Extrem oder das andere Extrem. Also, dass so Leute so dazwischen sind, wenn sie so bei Null anfangen oder vielleicht schon so, ich sage jetzt mal, 6 bis 24 Monate Spielerfahrung haben. Ich will nicht sagen, dass ich da noch nie erlebt habe, aber bei Erwachsenen quasi noch nie so wahrgenommen. Das war, ist immer stark das eine oder stark das andere gewesen.
Boah, ja. Also, dass ich da Leute hätte, die eine große Abneigung gegen Tabs haben, habe ich extrem selten. Ich habe manchmal Leute, die kommen rein und sagen, du, ich möchte das aber richtig mit Noten lernen. Ich habe mir das jetzt vorgenommen und ich habe das damals in der Schule, das war das für mich der totale Horror und ich möchte das jetzt mal in richtig machen. Also ich möchte von Anfang an bitte immer Noten haben und mach mir die Tabs weg, immer wenn es geht. So. Ja. Und dann fangen wir aber trotzdem meistens bei, sagen wir mal so, bei diesen Standardübungen am Anfang, die sind ja erstmal relativ einfach, da fangen wir dann auch tatsächlich, dann mache ich die Tabs halt weg. Aber wenn dann auch mal kommt jetzt, hier, guck mal, da ist das und das Lied, aber das würde jetzt, da sind wir einfach in der Notensprache, sind wir jetzt irgendwie ein Jahr weiter, So, du kannst das aber mit Tabulatur sofort spielen. Dann lass uns mit der Notensprache nach und nach aufschließen, aber wir wollen jetzt dieses Lied spielen, dann gebe ich dir mal Tabs dazu. So, ne?
Ja,
also habe ich selten, aber den Fall gibt es, dass jemand unbedingt das mit den Noten haben möchte, am liebsten ausschließlich. Und dann gehe ich da natürlich drauf ein. Was allerdings, sagen wir mal, die anderen 80%, wenn man ein paar Leute hat, denen es eigentlich egal ist oder die da noch nie drüber nachgedacht haben, ab 80% haben eigentlich eher Angst vor Noten am Anfang oder zumindest einen gehörigen Respekt, so nach dem Motto, boah, ich glaube, wenn ich das noch mitmachen muss, kriege ich das nicht hin mit der Musik oder so oder mit dem Lernen des Instruments. Also da muss man den Leuten so ein bisschen den Respekt nehmen und auch eben diese Entwicklungsstufen aufzeigen, dass man sagt, du guck mal, am Anfang hast du da immer die Tabs auf jeden Fall dabei und Hauptsache du guckst für die Rhythmik dann in die Noten und dann je weiter du bist und so, da kannst du irgendwann gucken, kannst du dich entscheiden, was machst du draus, wie auch immer. Ne? Und du kannst dir das alles in Zeitlupe auf jeden Fall, du hast das verstanden, das ist gar nicht so schwer. Guck mal, wir machen da jetzt einfach mal, wie gesagt, dann erstmal Leerseiten, dann vielleicht die Noten auf den Linien, die Noten in den Zwischenräumen. Da gibt es 1000 Systeme, wie du dir das herleiten kannst. Man muss ja nur mit anfangen. Ne? Will ich auch da wieder, also bei Kindern gibt ja auch so Apps mittlerweile, die das machen. Das ist so krass. Ja. Gibt denen so eine App irgendwie jeden Tag 10 Minuten, dann können die dir nach einer Woche alle Noten so flüssig entziffern. Das ist der totale Wahnsinn.
Ich lasse immer die, also erstmal muss ich sagen, nach meinem Eindruck ist es so, dass wir Drummer es natürlich ein Stück weit leichter haben mit der Notation, weil für uns ja vor allem nur die Rhythmik wichtig ist, weil unsere Unterschiedlichkeit in den Tönen ja überschaubarer ist, ja. Also das Verrückte bei uns ist ja nicht mal festgelegt, wo was notiert wird.
Ich wollte gerade sagen, was mich mal wahnsinnig macht, dann benutzt du ein anderes Notationsprogramm oder eine andere App und dann sind die Sachen auf anderen Linien, da kriege ich immer so zu viel.
Ja, aber das kann man relativ schnell auflösen. Natürlich ist man immer darum bemüht, eine größtmögliche visuelle Polarität zwischen Bassdrum, Snare und Hi-Hat zu haben. Das heißt, die unterste Note, die du in dem System sehen wirst, wird mit sehr großer Sicherheit die Bassdrum sein. Das höchste Kreuzchen, was du sehen wirst, oder das Kreuzchen, was du am häufigsten sehen wirst, wird sehr sicher die Hi-Hat sein. Und irgendwo in der Mitte, um die Mittellinie herum, manchmal drauf, manchmal drüber, drunter habe ich es noch nicht gesehen, also meistens Mittellinie oder im zweiten Zwischenraum von oben ist die Snare und alles andere dann so ein bisschen drumrum. Aber da gibt es tatsächlich keine Norm. Also ich schreibe die Bassdrum auf die E-Linie und die Snare-Drum, also Violinschlüssel, E-Linie, erste Linie und die Snare-Drum in den zweiten Zwischenraum von oben und Hi-Hat über das System, gibt genauso Notationen, die Bassdrum und Snare-Drum auf Linie schreiben und die Hi-Hat auf Linie schreiben. Also das gibt es so in ein paar unterschiedlichen Variationen. Wenn du aber mal 2, 3 unterschiedliche Notationen gesehen hast, dann kann dein Hirn das ganz, ganz, ganz schnell glatt bügeln. Ne? Das ist so ein bisschen am Anfang, wenn Kinder lesen lernen, dann lernen die ja so Druckschrift und wenn selbst so triviale Dinge wie nicht Schreibschrift, sondern eine andere Schriftart, also so, ne, kann manchmal schon, wenn die ein bisschen mehr Serifen oder ein bisschen weniger hat, kann schon dazu führen, dass sie erstmal so, oh, was ist das? Das erkenne ich so gar nicht. Und ihr kennt ja bestimmt alle diese lustigen Social Media Bildchen mit, wie krass das Gehirn so Wörter extrapolieren kann, wenn nur 20% oder 25% des eigentlichen Wortes korrekt sind oder so, ne? Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Und das ist natürlich mit Notation auch so. Einen anderen Punkt, den ich noch machen wollte, Thema Notation, Transkription und Sheet habe ich schon gesagt und rhythmische Schreibweise habe ich auch schon gesagt oder rhythmische Notation und dann natürlich auch, das ist nochmal eine andere Form des Notenlesens und auch Anwendens und vor allem Interpretierens, sogenannte lineare Schreibweise. Das heißt also, alle Noten auf einer Linie oder in einem Zwischenraum, wo sich es dann natürlich, kann sich ja erstmal nur auf die Rhythmik beziehen, weil Tonhöheninformation ist ja dann immer gleich. Und dann dementsprechend aber so lineare Schreibweise, sagt man dazu. Und da mal so 2, 3 Systeme anzufassen, wo es darum geht, damit Musik zu machen. Ah, ich zitiere mal einen meiner Lehrer. Da geht dann wirklich die Tür auf. So, das ist eine ganz formidable Möglichkeit, so richtig, also Repertoire so richtig zu begreifen, Rhythmik so richtig zu begreifen und zu lernen, flexibel mit dem Parameter Rhythmik umzugehen. Super. Ja. So würde ich übrigens auch anfangen. Also so ganz einfach im Sinne von, das sind Viertelnoten, das sind Achtelnoten, die dann mal so ein bisschen durch den Mixer schmeißen, klatschen, singen. Und die kleinen Kids, was immer super funktioniert, wenn ich sage so, wir müssen ja hier noch hier heute neue Note, die Achtelnote, die sieht so aus, hier mal die mal aus. Und dann drücke ich dir mal kurz im Unterricht das iPad in die Hand und die mal mit dem Pencil irgendwie die Note aus. Und dann nachwissen die immer sofort, dass das die Achtelnote ist. Funktioniert immer. Es ist, der haptische Moment so, ne? Und das wollte ich eigentlich gerade noch loswerden. Lineare Schreibweise, so Syncopation oder so. Macht ihr doch bestimmt auch.
Ne? Also ich mache schon mal, dass wenn ein Stück jetzt, sagen wir mal, eine durchgängige Rhythmik hat oder ich die erstmal festlege für das Stück, das habe ich jetzt in meiner Basic-Session für die Anfänger gemacht, dann kriegen die einen Sheet, da stehen die Akkorde, wo man im einfachsten Fall erstmal nur die Grundtöne spielt. Und dann stehen unten keine Noten, sondern da stehen halt Takte mit einer Rhythmik, genau mit diesen Slash-Noten.
Ja.
Ne? Also ja. Noten, die so einen langen Notenhals haben, die dann quasi auch über das ganze System teilweise so ein bisschen gehen. Und dann steht da halt eine Rhythmik und da steht dann halt, okay, du sollst diese Rhythmik spielen und oben steht, was du spielen kannst, nämlich ja, genau. Töne aus folgendem Akkord. Ja. So, ne? Ja. Und dann machst du halt dein eigenes Ding draus. Also das benutze ich auf jeden Fall auch. Und warum ich hier gerade die ganze Zeit auf den anderen Bildschirm geschielt habe, ich könnte wetten, haben wir nicht mal eine Folge gemacht, warum du in Klammern zumindest ein bisschen Noten lesen können solltest oder so? Oder ist das in meinem Gehirn? Ich dachte, aber ich habe es beim Googlen gerade nicht gefunden, aber ich bin mir sicher, da gibt es irgendeine Folge, aber die hatte, glaube ich, einen etwas anderen Schwerpunkt als heute. Aber was du gerade noch gesagt hattest, dass es dann ja so Abweichungen gibt der eine schreibt es so auf, der andere schreibt es so auf. Das hast du auch für Bass oder Gitarre oder jedes Instrument auch so ein bisschen. Also alleine, wenn ich mir so Reelbooks angucke über die Jahrzehnte, auch aus unterschiedlichen Ländern oder so, da sind die Akkordbezeichnungen anders. Da ist also Major 7. Der eine schreibt Major 7, der andere schreibt nur MA 7, der nächste schreibt ein Dreieck 7, der nächste nur ein J 7. Also da gibt so unterschiedliche Sachen, ne? Und aber das ist dann alles so ein bisschen, wenn du die Sprache einmal kannst, dann raffst du auch die Dialekte schneller, so ein bisschen, ne? Oder eben dieses typische Ding, was ich halt jedem Anfänger erklären muss, so, hey, pass mal auf, so, ne? Deutsche Schulbücher bis vor 20 Jahren, da stand immer AHC, aber dieses H ist ein deutscher Sonderfall, weil ABC kennst du irgendwoher, kommt dir bekannt vor, ist das internationale Ding, hat sich auch bei uns durchgesetzt. Das heißt, wenn du dir ein modernes Bass-Gitarrenbuch kaufst, dann wird wahrscheinlich eher mit A, B, C und dann B, B flat gearbeitet. Oder ist es zumindest, wird beides mal vorgestellt. Hier aufpassen, es gibt dies und das. Ne? Haben wir auch jetzt schon drüber gesprochen, dass je nachdem, wo ich bin, ich immer überlegen muss, wie ist der Mensch jetzt sozialisiert? Wenn der mir B sagt, was meint er dann? So, ne? Das ist immer so, wie alt ist der? Wie ist er sozialisiert? Was weiß ich? Und was der Johannes auch schon gesagt hatte, er ist jetzt natürlich Hobbyist und kann sich aussuchen, wie er das am liebsten hätte. Und wir beide, wenn wir einen Gig kriegen, dann musst du ja mit dem, ich mach mal in Anführungszeichen manchmal auch Dreck arbeiten, den du da hingelegt kriegst oder der dir zugeschickt wird. Und da kommen einem ja manchmal die Tränen in die Augen. Ne? Dann hast du auf einmal einen 15-seitigen Piano-Auszug irgendwie, wo aber eigentlich für dich nur, das würdest du mit 16 Takten auf eine Seite kriegen irgendwie. Ne?
Auf
ein Post-it. Und dann musst du dir aber alles noch wieder selber umschreiben und so. Ja. Ne? Und das war ja dann mein Punkt, wo ich mir irgendwann mal ein iPad mit Fußschalter geholt habe, als ich da noch viele solche Gigs gespielt habe, wo man einfach Sachen, die generell schlecht aufbereitet waren, das hätte man auch für den Pianisten alles netter aufschreiben können, aber die dann halt einfach nicht modern oder zeitgemäß einfach gesetzt waren und was weiß ich. Ne? Und dann musst du halt
hier keine Namen.
Ne, arbeiten können. Und es ist halt wenn du semi-professionell bis professionell unterwegs sein willst, dann würde ich natürlich jedem empfehlen, das mit dem Notenlesen an den Start zu kriegen, weil es macht dir, also auch das flüssige Notenlesen dann, weil wenn ich mir jetzt heute bei Gigs manchmal alles nochmal irgendwie, also so wie früher, da war ich einfach nicht schnell genug im Notenlesen, da musste ich das dann bis zum Erbrechen üben oder mir nochmal neu aufschreiben oder so. Und es ist schon geil, wenn du dann das meiste einfach just in time runterlesen kannst und du übst halt vorher die schweren Stellen, wo du siehst, ui, das sind 16. Läufe, die lese ich so schnell nicht, die sollte ich vielleicht vorher einmal üben oder so, ne? Und das öffnet dann schon Welten. Das heißt, wenn du dann nicht mehr den Luxus hast, dann ist es auf jeden Fall so, dass du natürlich dich da möglichst breit aufstellen solltest. Aber manchmal ist es auch tatsächlich bei Gigs oder bei Gig-Anfragen so gewesen, dass ich natürlich vorher dann frage, so, ja, was habt ihr denn an Materialien für mich? Und wenn dann kommt gar nichts, so müsstest ihr das alles noch raushören, dann ist das natürlich so für, also da habe ich schon bei Sachen, wo das dann ein Job war, gesagt, so, da brauche ich mindestens die Gage für 2 Gigs, weil ich ja noch die ganze Vorbereitung habe. Das geht so nicht, ne? Und dann lassen sich manche drauf ein, weil sie es verstehen und manche nicht. Oder aber manchmal kommt dann, ja, wir haben alles ganz toll aufgeschrieben und da habe ich dann auch schon auf die harte Tour gelernt, dass ganz toll aufgeschrieben ein sehr weites Feld sein kann, sodass ich mir da, bevor ich ja oder nein sage, dann auch immer schon mal, dann ja, schick mir mal die Sachen, ich guck mal einmal drüber, ob das cool für mich ist und dann sage ich dir, ob ich den Gig spiele oder nicht so. Ne?
Werde ich nie vergessen, habe ich einen Sub-Gig ganz kurzfristig, also am gleichen Tag angenommen in Aachen, mit der Aussage, ist alles da, inklusive Instrument.
Oh, ist alles da.
Bring Sticks und Ines mit und der Rest wird sich gekümmert. Und es war aber es war auch wirklich klar, dass es Harakiris war. Es war gar keine Zeit für irgendwas. Da war nichts mehr vorbereiten. Da war angesagt Top 40. Guck über die Liste, wenn da irgendwelche No-Gos sind im Sinne von weiß ich nicht was. Ne, so, dann sag das auf der Fahrt so quasi. Ne? Und naja, auf jeden Fall, wir spielten direkt im ersten Set so 3-4 Songs gespielt. Gerade so ein Gefühl von, oh ja, komm, läuft doch ganz gut. Und dann kam das erste Medley und das waren noch hier so analoge Noten, also mit Mappe und so. Kommt das erste Medley, wir spielen alles. Kein musikalisches Hexenwerk. Kein musikalisches Hexenwerk. Ganz entspannt, so ein Disco-Funk-70s Medley, ne? Also Foreign Floor. Anyway, wir spielen, erste Seite ist zu Ende. Ich blätter die Seite um und direkt im ersten Takt der zweiten Seite, also das war die dritte Seite, so war es immer doppelseitig. 5 Ausrufezeichen, rot umkringelt und eine Bemerkung auf Französisch. Und ich so, du blätterst um und hast einfach direkt 100% Panikmodus. Ich gucke zu dem Keyboarder so und versuche zu signalisieren, Hilfe, was wollt ihr von mir? Ich gucke zu dem Gitarristen. Die haben das aber in dem Moment nicht so wahrgenommen. Klar, die hat es wahrscheinlich schon 80 Milliarden Mal gespielt und weil jetzt dann irgendwie, wir hatten so 6-7 Songs gespielt und weil da jetzt alles gut lief, so haben die jetzt auch nicht mehr so dieses Gefühl gehabt von, okay, den muss man jetzt noch irgendwie da irgendwo durchcoachen. Und dann ist das wahrscheinlich auch, ja gut, spielen wir 10 paar Songs. Naja, auf jeden Fall merkte ich, okay, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich in der Form bin. Ja, gut, so nochmal so ein bisschen hören. Sehr mit sehr offenen Ohren weitergespielt. Und dann war ich aber 30 Sekunden später wieder richtig. Das war nur irgendwie so, wir ignorieren die Coda hier und springen direkt in diesen Formteil dort rein. Kind of thing irgendwie. Aber so halt ausgeschrieben auf Französisch. Ich spreche halt leider kein Französisch. Und ja, war auch jetzt keine Zeit, da nochmal drauf hinzuweisen. Aber der Moment des Umblätterns ist wirklich so, ich sehe es im Augenblick, ich so, hätte auch richtig daneben gehen können natürlich, ne? Wenn das jetzt, dann liefen jetzt keine Backing-Tracks und nichts mit. Lass da mal einen Track mitlaufen irgendwie, ne? Der jetzt, der von vorne bis hinten durchläuft, uiuiui, dann wird's ganz schnell unbequem, ne? Oder lass auch der Klassiker, ich schreibe das ja manchmal auch so auf, ne? Also ich gebe mir schon immer Mühe, meine Sheets, wenn ich welche schreibe, so zu schreiben, dass sie jemand anders auch lesen kann. Aber dann muss ich ja manchmal auch schnell gehen, weil lass mal heute den Song noch spielen. Und dann schreibst du irgendwie, wenn es einmal 2 Seiten ist und du musst umblättern, und dann schreibst du, dann passte der 8. Takt der Form, passte leider nicht mehr auf die 1. Seite. Und dann ist der 8. Takt mit dem Füll des Todes direkt der 1. Takt nach dem Umblättern. Das ist natürlich immer, das ist Quatsch. Ich versuche das auch zu vermeiden, aber ich wette, keine Ahnung, in meinem 2.500 Songs starken Sheet-Archiv gibt's bestimmt auch mal 4-5 Sheets von meiner Seite, wo so ein Quatsch dann ist auf der 2. Seite oben.
Ja, das habe ich manchmal auch, dass wenn dass ein Schüler reinkommt und spontan einen Songwunsch hat und dann denke ich so, den habe ich mal irgendwann gespielt vor 20 Jahren und dann gucke ich auf mein iPad und dann sage ich so, ah, okay, mit dem Sheet kann wahrscheinlich nicht mal mehr ich heute was anfangen, so, ne? So, das hätte ich damals lieber einmal richtig machen sollen, aber es musste wahrscheinlich schnell gehen. Das ist genau das. Ja, und manchmal, muss man ja eh arbeiten mit dem, was kommt. Ich habe da so ein Ding, da bin ich als Sub bei einer Hochzeit gewesen. Und dann komme ich da an und die Sängerin begrüßt mich, die kannte ich schon von anderen Sachen. Dann sagt die, du, gib eine Planänderung hier. Der Gitarrist, mit dem wir das eigentlich noch machen wollten, der ist krank geworden. Da kommen jetzt aber so zwei andere Jungs, aber wir machen irgendwie andere Stücke. Und ich so, ja, okay, und wie spiele ich die? Ja, die haben irgendwie so ein System dabei, da stehen so Monitore auf dem Boden und da kannst du das dann ablesen. Ich so, was lese ich da ab? Ja, ist wohl so eine Mischung irgendwie. Texte mit Texte mit den Buchstaben drüber, so schlimmer Internet-Style, so, ne? Mhm. Aber auch irgendwie so, und da war es nachher so Tabs-Noten, genau das, meistens Texte mit so ohne Notenstrich, ohne Taktstriche und so. Ne? Und ja gut, man kennt das meiste dann ja, aber das war auch ziemliches Harakiri. Aber das ist das Wichtigste, dann auch ruhig zu bleiben. 10 Jahre davor wäre ich wahrscheinlich so hibbelig gewesen, dass ich das halb so gut nur hingekriegt hätte, einfach durch die Nervosität.
Klar.
So, ne?
Ja, ja, klar. Erfahrung hilft und auch unschöne Erfahrungen helfen natürlich. Ja, also das ist ja, also wenn man sich's aussuchen kann, dann bin ich ehrlich, möchte ich als Drummer, der dann ja, ich sag das jetzt mal in Popularmusik, ja auch so ein bisschen hauptverantwortlich ist, eben dass alles so gelingt, also im Sinne von Strophe, Refrain, gemeinsam anfangen, gemeinsam aufhören, ja, so die Big Rocks, da möchte ich nicht so gern in der Situation sein, dass da Harakiri angesagt ist, so, ne? Also dass ich so gar nicht weiß, was da passiert. Natürlich haben mannigfaltige Erfahrungen dieser Art dazu geführt, dass man in solchen Situationen sich trotzdem einigermaßen sicher jetzt auch sich selbst und vor allem auch dann den Rest des Ladens gut da durchnavigieren kann. Ne? Aber der Moment, in dem, wenn du das zum ersten oder zweiten Mal so durchlebst, so eine richtige, ja, ich sag jetzt mal High-Pressure-Situation, das ist schon nicht vergnügensteuerpflichtig. So, da, ne? Also ich sag dann immer, mir selber mantraartig so, okay, Gott sei Dank bin ich jetzt kein Pilot oder Arzt. So, ja. Trotzdem, ne? Also wenn Druck da ist, dann ist Druck da. Und dann, ja, will man eigentlich nicht in der Situation sein.
Ja. Ja. Also ich würde auf jeden Fall allen Zuhörerinnen heute empfehlen, such dir das raus, was für dich am besten funktioniert und versuch aber alles zumindest grundlegend zu verstehen. Und alle Schüler, Schülerinnen von mir, die zuhören, die werden wissen, dass zum Beispiel bei mir halt im Campus in den Lektionen, da sind Noten, da sind aber auch die Griffbilder, da sind manchmal Sachen, wo es echt nur um die Rhythmik geht. Tabs wollte ich sagen, Griffbilder habe ich noch gar nicht so drüber gesprochen, aber diese Visualisierung, wir sind ja einfach sehr visuelle Wesen, ne? Und was du vorhin auch schon sagtest, dass sich manchmal die Sachen so richtig erschließen, wenn man die hört und gleichzeitig sieht oder so, ne? Und gerade auf dem Saiteninstrument ist natürlich super, dir eine Tonleiter, ein Arpeggio oder so mit so Griffbildern anzugucken und dir das zu merken, das hilft halt ungemein natürlich. Ne? Mm. Also wenn ich keine Griffbilder hätte über den Noten oder die, also ich mache die bei Guitar Pro, kannst du auch so Griffbilder oder die Chord-Diagramme da reinmachen und so. Ne? Ja. Das ist schon schlau. Die Sachen sind nicht umsonst entwickelt worden. Ne? Und das sind ja dann im Prinzip auch, würde man jetzt vielleicht sagen, so Hybrid-Geschichten heutzutage ganz oft. Ne? Und das macht eben auch so viel Sinn, weil wie der Dustin vorhin gesagt hat, dass eben, wenn man dann mehrere Ebenen des Gehirns ansprechen kann, gucken, sehen, dann auch noch fühlen, wie fühlt sich das auf dem Griffbrett an, ne? Oder wie fühlt sich das an, wenn du eben die Rhythmik ausführst auf dem Schlagzeug oder so. Also ich würde dann eher sagen, dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass sich dann das im besten Fall positiv alles ergänzt. So.
Genau, das eine tun, ohne das andere zu lassen. So würde ich es wie so häufig zusammenfassen. Ne? Und am Ende des Tages, also wirklich am Ende des Tages, in der Performance-Situation, dann bitte wieder den Zettel weg. Ja. Also was anderes ist, wenn du jetzt einen Subgig spielst und über Nacht mal wieder 15 neue Songs schnell drauf geschafft hast. Das ist eine andere Situation. Aber wenn es darum geht, du bist festes Mitglied in deiner Band, unabhängig davon, ob ihr eigene Stücke macht oder ob ihr covert, aber du bist festes Mitglied, dann erwarte ich da natürlich, und das ist auch der Anspruch an mich selbst natürlich, das habe ich alles total internalisiert und ich möchte auch gestalten. Also auch wenn ich quasi die Parts gleich oder sehr ähnlich spiele, gibt's ja trotzdem Freiräume und ich will ja den Moment haben und nicht irgendwie die ganze Zeit mit diesem visuellen Abgleich beschäftigt sein, so, ne, sondern mal mit offenen Augen und Ohren durch den Gig gehen, so. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Jo, cool.
Gut, dann hoffe ich, dass wir euch vermitteln konnten, dass ihr euch auch aus diesem Glaubenskrieg am besten raushaltet und ja, einfach die guten Argumente beider Seiten miteinander zu einem Mischmasch für euch vereint, der genau, dich am weitesten bringt und der dir am einfachsten fällt am Ende des Tages. Und ja, dann war's das für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du heute was zum Beispiel zum Thema Noten oder Tabs mitnehmen konntest, dann abonnier uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform. Erzähl gern anderen Musikern und Musikerinnen von uns und du darfst uns natürlich auch weiterhin gerne mit dem kleinen kreativen Kaffee im Monat unterstützen auf patreon.com/hauptsache-grooved. Danke da an alle, die das tun. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal in alter Frische, würde ich sagen.
In diesem Sinne, ihr Lieben, Hauptsache grooved. Ich dachte gerade, als du Tabs sagtest, an Calgon. Falls du noch eine Thumbnail-Idee brauchst.